Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Gut, Tod oder lebendig, unsere aktuelle Reihe über den Tod eben oder das, was danach kommt. Heute, wie kann man heute noch an die Hölle glauben? Da ist ja ein Fragezeichen dahinter. An die Hölle glauben. Schwieriges Thema, wir fangen lustig an. Ernst wird es dann sowieso noch. Also ein Filmausschnitt, der einfach nur nett ist und uns dem Thema ein bisschen nähert. Eine Art Heimatfilm, könnte man sagen. Spielt nämlich in einem oberbayerischen Dorf. Wer früher stirbt, ist länger tot, so heißt der Film. Der kleine Sebastian, das ist der Sohn vom Kantlerwirt. Und er ist so das, was man so ein Bengel nennt. Ja? Ein sympathischer Bengel. Kürzlich hat er aus Versehen mit einem LKW die Kaninchen seines großen Bruders totgefahren. Und jetzt hat er ein schlechtes Gewissen. Vor allem, weil ihm sein Bruder sozusagen aus Rache gesagt hat, er sei schuld am Tod der Mutter. Die ist gestorben, als der kleine Bengel auf die Welt kam. Und jetzt hat er natürlich doppelt Schuldgefühle. Er habe seine Mutter da noch auf dem Gewissen. Und der Film dreht sich jetzt darum, er träumt einfach Nacht für Nacht vom jüngsten Gericht und versucht jetzt, das wieder gut zu machen, um dort natürlich nicht hinzukommen. Er hat Angst vor der Hölle quasi. Oder noch besser als Wiedergutmachung wäre für ihn, sich unsterblich zu machen. Dann würde ihm das ja auch nicht passieren. So, das ist so der Hintergrund und jetzt schauen wir einfach mal den kleinen Clip an. Führt uns noch nicht so ganz nah an das Thema, weiß ich schon. Das mit der Unsterblichkeit ist so eine Sache. Der Gute versucht dann noch alles Mögliche, um sich unsterblich zu machen oder diese Schuld loszuwerden. Und dieser Stammtisch da berät ihn dabei auch irgendwie. Das ist so seine Coaching-Gruppe, die ihn allerdings auch nicht so ganz immer in die richtige Richtung führt. Also in dem Film reitet er sich natürlich dann immer tiefer rein in eine Folge von Missetaten, die dann auch sein Schuldgefühl immer höher machen. Die Träume vom jüngsten Gericht werden immer schlimmer. So, die Hölle. Ewiges Feuer für die Strafen der irdischen oder ewige Strafen für unsere irdischen Vergehen. Kann man an sowas glauben? Wie kann man daran glauben, wenn Gott doch liebevoll sein soll, gerecht sein soll? Denn ist es gerecht, für ein paar tote Kaninchen in die Hölle zu kommen? Natürlich nicht. Nehmen wir den schlimmsten Fall, den gemeinsten, den brutalsten, miesesten Menschen, der uns so einfällt. Ist es gerecht, dass ein Leben von 80 Jahren bitterster Sünde mit 85, 90 Billionen, Billiarden, Milliarden und noch mehr Jahren Höllenstrafe bestraft wird? Nein, auch das ist eigentlich nicht gerecht. Wie kann ein gerechter und liebender Gott eine Hölle erschaffen und Menschen dahin schicken? Und wie kann man, das wäre auch so eine Frage, die sich damit verbindet, wie kann man eigentlich als Christ glauben, dass alle die dorthin kommen, die nicht Christen sind, die nicht zu meiner Religion gehören? Denn das sagen sie doch, oder, die Christen? So Fragen verbinden sich mit diesem Thema. Und zuerst mal möchte ich sagen, ich mag es überhaupt nicht, über die Hölle zu reden, obwohl ich das Thema ausgewählt habe, weil ich das Gefühl hatte, wir müssen mal darüber reden, aber ich mag es überhaupt nicht. Und wenn es keine Hölle gibt, bin ich begeistert. Ich wünsche niemandem die Hölle, nicht mal Adolf Hitler oder irgendjemandem wünschte ich, dass er dort endet. Manchmal könnte man das ja denken, dass Leute, die von der Hölle reden, dass es Leute gibt, die das sogar gerne tun und irgendwie eine Art Genugtuung dabei empfinden, das Gefühl zu haben, andere kommen dahin, aber sie selber wohl irgendwie nicht oder so. Das finde ich pervers. Also ich mag es überhaupt nicht, von der Hölle zu reden. Ich glaube, dass es sie gibt und ich erkläre gleich, warum. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ich falsch liege. Okay, zuerst, bevor ich das versuche, euch ein bisschen näher zu bringen, warum ich das glaube, ein paar Sachinformationen zu diesem Thema. Also googelt man Hölle, dann ist das Erste, was erscheint, der Wikipedia-Eintrag, kann man sich ja auch denken. Und darin kann man lesen, dass anscheinend, wusste ich so vorher ehrlich gesagt gar nicht, alle Religionen irgendeine Art von Höllenvorstellung haben. Also auch die in unseren Augen ja manchmal ein bisschen sanfter eingestuften Religionen wie Buddhismus oder Hinduismus kennen die Rede von einer oder mehreren Höllen oder wie auch immer. Sie haben dort mehr so eine läuternde Funktion. Also irgendwie etwas, ich sag's jetzt mal salopp, irgendwas, was schlechtes Karma verbrennt oder so. Wo man also auch wieder rauskommt irgendwie. Wie auch immer, es taucht jedenfalls diese Vorstellung anscheinend in allen oder den meisten Religionen auf, so Wikipedia. Auf Platz 2 kommt dann bei Google Katpedia, ein katholisches Lexikon. Könnte sein, dass man in der katholischen Kirche öfter als in der evangelischen über die Hölle redet, ich bin nicht sicher. Jedenfalls taucht dieses Lexikon da auf und auf dem katholischen Hintergrund müsste man jetzt eigentlich heute auch noch vom Fegefeuer reden. Er hat ja Angst vor dem Fegefeuer, der Sebastian, ne? Was absolut nicht das gleiche ist wie die Hölle. Das Fegefeuer tilgt nach katholischer Lehre die Sünden derer, die gerade nicht in die Hölle kommen, aber auch, ich sag's wieder salopp, noch nicht rein genug sind für den Himmel und das muss dann da im Fegefeuer jetzt noch abgebüßt werden. Also aus dem Fegefeuer kommt man über kurz oder lang wieder raus. So, ich kann mich diesem Thema heute nicht widmen, nur so viel dazu, dass ihr meine Meinung dazu kennt. Die Bibel kennt aus meiner Sicht absolut keine Lehre vom Fegefeuer. Für mich gibt es null Anlass, von so etwas auszugehen und darum glaube ich nicht an die Existenz eines Fegefeuers. Aber das will ich jetzt nicht weiter begründen. Mir geht es um die Hölle. Wir waren bei Google. Auf Platz 4 kommen dann meistens ja immer die Bilder, ne? Schöne Bilder von der Hölle, nichts, was man sich ins Wohnzimmer hängt. Platz 11 wäre dann noch die Hölle und Hübner AG zu erwähnen. Die entwickeln Software im Bereich von Bioinformatik, was auch immer das ist. Und ich glaube, wir haben da Zeit dazu. Auf Platz, was weiß ich, 6 oder 7 ist ein lustiges Ding noch zu lesen über die Hölle. Führt uns auch im Thema nicht weiter, außer dass es uns ein bisschen so die volkstümliche Vorstellung der Hölle nahebringt. Und zwar geht es da um eine Klausur, die letzte Frage einer, ich würde mal sagen, Physikklausur. Und das hat einer der Studenten oder Schüler beantwortet. Und die Frage diese letzte Frage war, ist die Hölle exotherm oder endotherm? Heißt, ist die Hölle wärmeabgebend, exotherm, oder endotherm wärmeaufnehmend? Und das sollten Sie begründen. Ich lese das mal vor. Die meisten Studenten, es sind Studenten, untermauerten ihre Antwort, indem sie das Boyle-Mariotte-Gesetz heranzogen. Das Volumen und der Druck eines geschlossenen Systems sind voneinander abhängig. Das heißt, Gas kühlt sich ab, wenn es sich ausdehnt, und erwärmt sich bei Kompression. Die Frage ist also, dehnt sich die Hölle aus oder wird sie kleiner, je nachdem, wird sie heißer oder kühlt sich ab. So, jetzt die Antwort dieses Menschen. Zuerst müssen wir feststellen, wie sich die Masse der Hölle über die Zeit ändert. Dazu benötigen wir die Rate der Seelen, die zur Hölle fahren, und die Rate derjenigen, die sie verlassen. Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass eine Seele einmal in der Hölle diese nicht wieder verlässt. Wir stellen also fest, es gibt keine Seelen, die Hölle verlassen. Um festzustellen, wie viele Seelen hinzukommen, sehen wir uns doch mal die verschiedenen Religionen auf der Welt heute an. Einige dieser Religionen sagen, dass, wenn man nicht dieser Religion angehört, man in die Hölle kommt. Da es auf der Welt mehr als eine Religion mit dieser Überzeugung gibt und da niemand mehr als einer Religion angehört, kommen wir zu dem Schluss, dass alle Seelen in der Hölle enden. Auf der Basis der weltweiten Geburt- und Sterberate können wir davon ausgehen, dass die Anzahl der Seelen in der Hölle exponentiell ansteigt. Betrachten wir nun die Veränderung des Volumens der Hölle, da nach dem Boyle-Mariotte-Gesetz bei gleichbleibender Temperatur und Druck das Volumen proportional zur Anzahl der hinzukommenden Seelen ansteigen muss. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten. Expandiert die Hölle langsamer als die Anzahl der hinzukommenden Seelen, dann steigen Temperatur und Druck der Hölle, bis sie explodiert. Expandiert die Hölle schneller als die Anzahl der hinzukommenden Seelen, dann sinken Temperatur und Druck in der Hölle, bis sie gefriert. Jetzt wird es noch ein bisschen, naja. Zur Lösung führt uns der Ausspruch meiner Kommilitonin Theresa. Eher friert die Hölle ein, bevor ich mit dir ins Bett gehe. Da ich bis heute nicht dieses Vergnügen mit Theresa hatte und wohl auch nie haben werde, muss Aussage 2 falsch sein. Was uns zur Lösung bringt, die Hölle ist exotherm und wird nie einfrieren. Der Student bekam als einziger Prüfungsteilnehmer die volle Punktzahl. Okay, und hier tauchen ja schon so ein paar landläufige Vorstellungen der Hölle ein. Heiß und Feuer und so und Seelen, die dahin fahren. Also wenn ich heute Hölle sage, dann denke ich nicht an einen heißen, brennenden Ort. Die Bibel gebraucht diese Metaphern schon, von Feuer zum Beispiel. Aber wer ein wenig Gefühl dafür hat, zwischen Metapher und buchstäblich gemeinten Aussagen zu unterscheiden, der müsste eigentlich das Gefühl haben, hier dreht es sich um Bilder, um Metaphern. All die Bilder, die wir so im Kopf haben, von Teufeln mit Spießen und tiefem Abgrund und Kesseln und Flammenmeer und menschenverschlingenden Ungeheuern, sind genau das, Bilder. Mehr sind es aber auch nicht. Ich glaube, wir haben hier vorne eins, ne? So eins, hier so ein mittelalterliches. Und die ganze Spekulation, wie die Hölle denn sei, die sind eine Folge davon, dass die Bibel selbst sich nur sehr, sehr zurückhaltend darüber äußert, wie sie denn sei. Sie malt sie überhaupt nicht aus, was mir die Bibel sehr sympathisch macht übrigens. Sie gebraucht Bilder, nämlich, das ist das eine, das Feuer. Ich lese mal eine Stelle vor, Matthäus 5:22, Jesus sagt das. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und dann, und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Er will hier nicht über die Hölle sprechen, er will hier über den Ernst sprechen, von schlecht übereinander reden. Aber es taucht darin auf, was dieses, dass er von einem Feuer der Hölle ausgeht oder dieses Gebild gebraucht. Es gibt auch das Bild der Dunkelheit, also der Gottesferne im Gegensatz zum Licht, wo Gott ist. Wieder etwas, was Jesus gesagt hat. Ja, ich sage euch, das sagt er zu den Juden. Also denen, ich sage jetzt mal denen, die pauschal das Gefühl haben, na, wir werden sowieso im Himmel enden, aber die Heiden da außenrum nicht, ne? Da sagt er, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob, also mit dem jüdischen Volk, im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reichs werden in die Finsternis hinausgeworfen. Dort, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Also das Bild der Finsternis. Die Bibel macht aber ganz wenig konkrete Aussagen sonst. Diese konkreten Aussagen, das haben tausende spekulativer oder Theologen oder Pseudotheologen in den Jahren, 2000 Jahren danach dann gemacht. Die Bibel hält sich bedeckt, wie sie denn genau aussähe. Und was so richtig grundfalsch ist nach biblischem Verständnis, aber was trotzdem irgendwie eine landläufige Meinung ist, ist, dass der Teufel in der Hölle das Sagen hätte. Also, dass der es sei, das sieht man ja auch hier drauf, ne? Der irgendwie die Menschen quält mit seinen Dämonen oder so. Die Bibel sagt im Gegenteil, der Teufel und seine Engel gehören zur wichtigsten Zielgruppe der Hölle. Also er wandert in die Hölle, aber er reagiert dort nicht. Nochmal etwas, was Jesus gesagt hat. Ich lese ein paar Stellen von Jesus vor, weil ich gleichzeitig damit deutlich machen will, Jesus hat ganz selbstverständlich mit dieser Realität gerechnet. Matthäus 25, da geht es ums Endgericht. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden von ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Und dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz. Ich sag mal mit Platt, kommt, ihr dürft in den Himmel, ja? Ihr seid von das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Vielleicht kennt ihr das, wird jetzt so aufgezählt, was die Leute getan haben, an ihm Gutes getan haben, dass sie nach rechts gehen dürfen. Dann wird er, und darauf kommt es jetzt an, zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Also der Teufel und seine Engel sind nicht die Herren der Hölle, sondern die ersten Kandidaten. So, letzte Sachinformation. Denn das alles bringt uns eigentlich unseren Fragen noch nicht so wahnsinnig nah. Woher kommt das Wort Hölle? Das Wort Hölle kommt vom germanischen Hel. Und das war im germanischen Kult das Totenreich, nicht unbedingt positiv oder negativ belegt. Im Neuen Testament steht an diesem Wort, wo wir Hölle lesen, oft das Wort Gehenna. Und das wiederum kommt vom Hebräischen Gehinnom. Und Hinnom ist oder war ein Tal südlich von Jerusalem. Das war zur biblischen Zeit sozusagen die Müllkippe Jerusalems. Und zur Zeit zweier alttestamentlicher Propheten, Könige, deren Namen ich vergessen habe, ich glaube der eine war Ahas, war es vor allem ein Ort, an dem man in einer ganz dunklen Phase des Volkes heidnischen Göttern Kinderopfer darbrachte und verbrannte. Kinder bei lebendigem Leib in diesem Tal verbrannte. Also ein grässlicher Ort des Todes und der wurde später zum Inbegriff von Gottlosigkeit. Es entwickelte sich die Vorstellung, genau hier wird Gott eines Tages Gericht halten und das Volk für das, was hier passiert ist, zur Rechenschaft ziehen. Und es entwickelte sich dann die Vorstellung, genau an dieser Stelle werde sich irgendwann die Hölle auftun. So, an diesem Ort des Grauens. Also, Tal Hinnom heißt Gehinnom und daraus wurde im Griechischen dann Gehenna. Und das ist das Wort, was wir dann mit Hölle übersetzen. So. Okay, das waren so ein paar Sachinformationen außenrum. Die zwei Fragen, die sich aufdrängen, finde ich, sind die. Erstens, das ist ja eigentlich auch die Frage, die der Titel der Predigt ist, warum soll ich an die Existenz einer Hölle glauben? Warum sollte ich das tun? Und zweitens, wie kann ein liebender und gerechter Gott einen Ort wie die Hölle schaffen und wie kann er wollen, dass Menschen dahin kommen? Antwort 1 ist kurz und Antwort 2 ist dann lang. Also, warum sollte ich an die Existenz der Hölle glauben? Meine Antwort ist ziemlich schlicht, weil Jesus es tat. Ich kann auch sagen, die ganze Bibel, aber für mich ist das Wichtigste, weil Jesus das tat. Ich habe vorher schon deswegen ein paar Sätze von ihm eingestreut. So, es ist unübersehbar, dass Jesus mit so einem Ort der Gottesferne rechnete und vor ihm warnte. Und ich kann für mich sagen, ich akzeptiere diese Realität, ich akzeptiere es als Realität, weil Jesus das offensichtlich für Realität hielt. Und es war ihm ernst damit. Wichtig ist, am intensivsten hat Jesus nicht die Leute, die wir so die Sünder nennen, vor der Hölle gewarnt, sondern im Gegenteil die Oberfrommen. Ich lese nochmal was vor, Matthäus 23. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich, selbst geht ihr nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hinein. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr scheut keine Mühe und reist über Land und Meer, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Und wenn ihr einen gewonnen habt, macht ihr ihn zu einem Anwärter der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Ihr Schlangen, ihr Natternbrut, wie wollt ihr dem Gericht entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Also, krasse Worte an Leute, die ziemlich sicher sind, mit einem oder schon mit beiden Beinen im Prinzip im Himmel zu sein. Mit denen hat Jesus am heftigsten über Hölle geredet und mir fällt jetzt beim schnellen Nachdenken keine Stelle ein, wo er Leute vor der Hölle warnt, wo diese Art fromme Leute gesagt haben, ja, das sind doch die Anwärter da. Das sind doch die Bösen, die Sünder. Ne? Auf jeden Fall, weil ich an Jesus Christus als Sohn Gottes glaube, muss ich sein Reden von der Hölle ernst nehmen. So sehr ich mir wünsche, dass ich damit falsch liege. So, damit ist aber die zweite Frage, und das ist die wichtige Frage, noch nicht beantwortet. Wie kann ein liebender und gerechter Gott einen Ort wie die Hölle schaffen und wie kann er wollen, dass Menschen dahin kommen? Wie kann man das glauben? Und wenn man es nicht kann, müsste man dann eigentlich die ganze Sache mit dem christlichen Glauben eigentlich zu den Akten legen. Also die Antwort 2, das ist jetzt die, der ich mich mit dieser Predigt widme. Es ist wirklich unvereinbar, wirklich, wirklich unvereinbar mit dem Wesen Gottes, zu denken, dass er irgendeine Art von Genugtuung verspüre, Leute und seien es die schlimmsten Leute, in die Hölle zu schicken. Die Bibel sagt eigentlich das genaue Gegenteil. Ich lese heute ziemlich viel vor. Hesekiel 33, alttestamentliche Stelle. Du Mensch, sagt zu den Leuten von Israel, ihr habt allen Mut verloren und klagt. Unsere Schuld ist zu groß. An den Folgen unserer Verfehlungen gehen wir zugrunde. Wir haben keine Zukunft mehr. Aber der Herr, der mächtige Gott, sagt, so gewiss ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Darum kehrt um, kehrt schleunigst um. Warum wollt ihr in euer Verderben laufen, ihr Leute von Israel? Also, Gott überhaupt nicht als jemand, der Genugtuung verspürt, wenn Leute in die falsche Richtung rennen. Sondern der sich nicht, er redet dann in dem Text davon, wo er sagt, und wenn jemand das ganze Leben alles falsch gemacht hat und dann kehrt er um, dann ist alles vergessen. Okay, noch so eine ähnliche Stelle, oder sie ist eigentlich anders, aber sie sagt was Ähnliches aus, Johannes 12. Jesus aber rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Also Gott. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Die Mission Gottes ist nicht die, die Welt zu verurteilen und irgendwo hinzuschicken, sondern sie zu retten. Und diese Eigenschaft, Genugtuung zu empfinden, wenn jemand etwas Schlechtes passiert, der uns etwas Schlechtes getan hat, das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, aber keine göttliche. Wir fühlen uns besser, wenn unser Erzfeind leidet. Gott nicht. Gott will niemand in die Hölle bringen, er will jeden davor bewahren. Also, wenn ich von einer Existenz der Hölle ausgehe, dann ist das wichtig für mich festzuhalten. Gott will mit jeder Faser seines Seins, dass ich lebe, dass ich ewig lebe. Dafür bin ich geschaffen und dafür ist er gestorben. Lieber ging Gott selbst durch die Hölle am Kreuz, als dass irgendjemand dort enden muss. Gott, ich sag's mal so, Gott hasst die Hölle. Und er empfindet keine Hochgefühle, wenn seine Feinde, und er hat Feinde, dort landen. So, warum hat er sie geschaffen? Denn davon muss man ausgehen. Also zum christlichen Grundüberzeugung gehört, dass alles, was ist, von Gott geschaffen ist. Auch die Hölle. Macht gar keinen Spaß, dieses Wort dauernd sagen zu müssen. Niemand hat mir besser erklärt als Erwin McManus, warum die Hölle eigentlich als Denkvoraussetzung nötig ist, damit der Glaube an sich überhaupt Sinn macht. Also das hat er mir nicht persönlich erklärt. Ich erinnerte mich einfach gestern beim Vorbereiten an eine seiner Predigten. Und ich habe die drei Punkte, die er nennt, übernommen, um es euch zu erklären. Wie kann ich das überhaupt denken, dass ein liebender Gott eine Hölle erschafft? Warum ist das so? Das erste ist, weil Gott niemanden jemals zwingen wird, ihn zu lieben. Niemanden, niemals nicht. Weil Gott niemanden jemals zwingen wird, ihn zu lieben. Die große Message der Bibel ist, dass Gottes Liebe die lebensschaffende, lebenerhaltende, sinnstiftende, erlösende Kraft in dieser Welt ist. Und dass wir existieren, weil wir geliebt sind. Man kann ja sagen, das glaube ich nicht. Aber das ist die Message, die Bibel rüberbringen will. Und dass diese Liebe dann bis zum Äußersten ging, um unsere Liebe zu gewinnen. Aber sie geht nicht bis dahin, dass sie uns zwingt, Gott zu lieben. Einfach weil es nicht geht, weil erzwungene Liebe keine Liebe mehr wäre. Und deshalb gehört es sozusagen zu Gottes Liebe dazu, dass nicht jeder Mensch sie erwidert. Die Bibel beschreibt an vielen Stellen den Schmerz über diese, Gottes Schmerz über diese nicht erwiderte Liebe. So, und die Message der Bibel ist also, Gott will Beziehung zu Menschen. Gott und Mensch in absolut ungestörter Beziehung, wenn wir uns das vorstellen könnten, dann wäre das der Himmel. Absolute Einheit zwischen Gott und Mensch. Totale Beziehung zwischen ihnen. Menschliches Leben an der Quelle, direkt an der Quelle von Leben und Liebe. Das wäre der Himmel. Nichts anderes als der Himmel. Und vielleicht erahnst du schon, warum ein Nicht-Himmel, eine Nicht-Beziehung zu Gott, auch denknotwendig ist, wenn Gott niemanden zwingt. Also, wenn es Gott um Beziehung geht und wenn die freiwillig ist, dann ist ein Ort der Nicht-Beziehung notwendig. Weil was soll Gott machen, wenn jemand keine Beziehung zu ihm will, ihn trotzdem in den Himmel schicken, wo er doch eigentlich nicht hin will? Himmel ist nicht Schlaraffenland. Wir sollten uns nicht vorstellen, dass das etwas ist, wo einem die Hähnchen in den Mund fliegen, sondern es ist der Ort, an dem Gott regiert und an dem totale Beziehung zwischen Gott und Mensch ist. Und das ist das, was Gott für jeden Menschen will, wo er sagt, das ist menschliche Bestimmung. Aber das ist auch etwas, was nicht jeder Mensch haben möchte. Und Gott läuft nicht herum wie ein Stalker und bettelt um Liebe und nervt und zieht Leute in den Himmel, obwohl sie da nicht hinwollen und sagt, nur du wirst dich schon an mich ja gewöhnen, vielleicht kommt das ja noch oder so. Ja, also versteht ihr, bei Himmel und Hölle geht es eigentlich nicht um zwei geografische Orte, sondern mehr um Beziehung zu Gott, totale Beziehung zu Gott Himmel und totale Nichtbeziehung Hölle. Und wenn die Liebe freiwillig ist, die menschliche Liebe zu Gott, dann muss es diesen Ort eigentlich auch geben. Und wie ist ein Ort totaler Abwesenheit von Liebe und Leben? Okay, das ist die erste Antwort. Die zweite, es gibt die Hölle aus dem gleichen Grund, warum es auch jede andere Grausamkeit und Dunkelheit auf der Welt gibt. Weil Gott unsere Entscheidung respektiert. Es gibt die Hölle, weil der Mensch frei ist, gute und schlechte Entscheidungen zu treffen. Dieser Punkt ist dem ersten ein bisschen ähnlich. Ne? Er ist frei, Gott zu lieben oder nicht. Jesus erzählt mal ein Gleichnis von einem armen Mann, der Lazarus heißt und vor der Tür eines reichen Mannes lebt. Und dieser reiche Mann, dem geht's gut, dem Armen geht's total schlecht. Der Reiche kümmert sich überhaupt nicht um den armen Lazarus vor seiner Tür. Die beiden sterben. Der Lazarus kommt in den Himmel, der Reiche in die Hölle. Aus irgendeinem Grund können sie über die Grenze kommunizieren. Ich glaube übrigens nicht, dass Jesus mit diesem Gleichnis beschreiben will, so ist die Hölle tatsächlich. Also von dem, wie er sie beschreibt. Ja? Aber es geht nämlich darum, dass der Reiche dann bittet, rüberruft in den Himmel, schick jemanden runter, schick den Lazarus runter, dass er meine Verwandten und Freunde warnt, dass man, wenn man so lebt wie ich, hier oben landet und so. Und Gott, oder ich glaube, es ist in diesem Gleichnis Abraham, sagt ihm dann, dass sie haben die Propheten und viele Leute, die ihnen das sagen. Es nützt nichts, wenn er dann sagt, doch, wenn einer von den Toten auferstehen würde, dann würden sie glauben. Er sagt, nein, nicht mal dann. Also Gott legt sozusagen oder respektiert sozusagen die Entscheidung eines Menschen, wie er dieses Leben leben will. Es gehört zur menschlichen Freiheit und zur menschlichen Würde, Entscheidungen zu treffen zu können, wie man leben will. Und es gibt Entscheidungen, die erweisen sich als gut, das wissen wir alle. Die haben wir schon getroffen und die waren einfach hilfreich, die haben Perspektiven eröffnet, die haben Wege geebnet, die haben uns unseren Zielen näher gebracht, was auch immer. Es gibt gute Entscheidungen und wir alle wissen, es gibt beschissene Entscheidungen. Und wenn wir sie getroffen haben, dann müssen wir nachher trotzdem zu ihnen stehen. So ist das Leben. Und die Gnade Gottes besteht darin, dass es bei ihm während unserer Lebenszeit nie ein zu spät für endlich mal eine gute Entscheidung gibt. Vergebung und Neuanfang nennt man das dann. Aber irgendwann ist das Leben vorbei und auch die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, ist vorbei. Und Hölle ist sozusagen deswegen denknötig, weil Gott unsere Entscheidung ernst nimmt. Darin besteht seine und unsere Würde. Um das mal ganz konkret zu machen. Glaube ich, dass letztlich alle Wege zu Gott führen, alle Religionen zu Gott führen, jede Art von Spiritualität irgendwie in den Himmel führt? Ich glaube es nicht. Und ich glaube es eigentlich vor allen Dingen aus dem Grund nicht, dass es menschliche Entscheidungen nicht ernst nehmen würde. Also was wären wir dann, wenn alle Wege an den gleichen Ort führen? Wären wir dann nicht irgendwie kleine, dumme, nicht ernstzunehmende Wesen, die letztlich, egal was sie glauben, entscheiden, letztlich alle in dieselbe Falle laufen oder alle in denselben Himmel kommen? Das ist nicht das biblische Menschenbild, dass der Mensch quasi ahnungslos ist und irgendwie halt doch beim selben Punkt ankommt. Sondern das biblische Menschenbild ist eines Menschen, dessen Entscheidung Gott ernst nimmt. Ehrlich, mir wäre dieser Gedanke gar nicht unsympathisch, wenn wir alle im Himmel landen. Wirklich. Es wäre so einfach, es wäre auch irgendwie beruhigend. Es wäre ein bisschen einerlei, was wir so machen. Aber ich fürchte, dass das Leben nicht so einerlei ist. Irgendwie. Wir merken das ja auch, dass Entscheidungen, die wir getroffen haben, manchmal schlechte, irgendwie nicht einerlei Auswirkungen haben, sondern schlechte Auswirkungen. Und wir müssen sie dann tragen und uns manches wird nie mehr gut. Also das Leben sieht nicht nur wild aus. Es ist, glaube ich, auch ein Leben, was sich nicht einfach am Schluss sowieso dann in Happy End auflöst. Anders gesagt, Gott trickst uns nicht aus. Er überlistet nicht unseren freien Willen, denn unser Wille ist wirklich frei. Wenn er sagt, entscheide dich, dann meint er, entscheide dich, wähle. Wähle Leben oder Tod. Die Tragik liegt da drin, dass manche Entscheidungen zum Tod führen und manche zum Leben. Dass manche Entscheidungen, die wir treffen, Leben buchstäblich vergeuden. Und in letzter Konsequenz wäre die Hölle sozusagen der Ort vergeudeten Lebens. Gehenna, das war der Müllplatz vor Jerusalem. Das klingt furchtbar, aber die Hölle ist sozusagen der Müllplatz vergeudeten Lebens. Die letzte gültige Konsequenz von Leben, falsche Entscheidungen. Ein Grab vergeudeten Lebens. Jesus, deswegen, oder die Bibel nennt deswegen manchmal Leute verloren. Oder Jesus schaut sich um und nennt Leute verlorene Menschen oder tote Menschen, obwohl sie da lebendig um ihn rumlaufen. Ja, er sah nicht viele, viele lebendige Menschen, die einen gehen auf die Hölle zu, die anderen auf den Himmel. Im Grunde sah er eher Leute, die umhergehen, als wären sie schon tot. Oder die tot sind, aber sie scheinen noch zu leben. So. Abgeschnitten sind vom eigentlichen Leben. Er hat dann so Bilder gebraucht wie Schafe, die keinen Hirten haben, die orientierungslos durch die Gegend laufen. Und das hat seine Leidenschaft für diese Leute ausgemacht. So, und dann sah er auf der anderen Seite Leute, oder er hat jemandem mal gesagt, einer Frau, die um ihren Bruder, der gerade gestorben ist, trauert. Und er sagte ihr, hey, weißt du nicht, habe ich dir nicht gesagt, dass jemand, der an mich glaubt, lebt, auch wenn er stirbt? Also anders gesagt, ein wirklich lebendiger Mensch, der mit Gott in Berührung ist, der, wenn der stirbt, dann wird das Leben den Tod überwinden. So gibt es Leute, die sterben, aber sie sind lebendig. Und so gibt es aus Jesus Sicht Leute, die sehen auch lebendig aus, aber sie sind schon tot. Letzter Punkt. Also, Gott nimmt unsere Entscheidung ernst, wie wir dieses Leben leben wollen. Letzter Punkt jetzt. Vielleicht denkst du, naja, also kann man sich mit anfreunden, was du bisher gesagt hast, so gerade noch. Aber irgendwie geht es doch bei der Hölle auch um Strafe. Davon redet die Bibel doch auch. Willst du das ganz ausklammern? Dieses Ding der Strafe. Und das kann man nicht ganz ausklammern. Es gibt eine Menge falscher Entscheidungen, die Menschen so treffen. Und sie machen diese Welt teilweise zu einem wirklich furchtbaren Ort. Ich liebe diese Welt und das Leben. Ich war gerade im Urlaub. Es gibt Orte auf dieser Welt, die sind schöner als Unterfranken. Und es gibt Dinge, die man tun kann, die sind wirklich erlebenswert. Aber es gibt viele Dinge, die Menschen erleben, die sind alles andere als erlebenswert. Und ich fürchte, es würde man die erlebenswerten Dinge und die lebenswerten Dinge gegeneinander halten, wären wahrscheinlich die nicht erlebenswerten Dinge in der Überzahl. Und die Menschen, die unter dem Leben leiden, wahrscheinlich in der Überzahl als die, die es genießen. Manche, die hier sitzen, haben Gewalt erlebt von Menschen. Psychische oder physische Gewalt. Manche haben Dinge erlebt, die so schmerzhaft sind, vielleicht erlebst du sie gerade, dass die Frage wirklich drängend ist, warum lässt Gott mich das erleben, was ich gerade erlebe oder was ich damals erlebt habe. Wir besitzen die Fähigkeit des Verdrängens, deswegen können wir oft wenigstens das, was andere erleben, uns irgendwie vom Leib halten und wegschauen oder wie auch immer. Gott besitzt diese Fähigkeit nicht. Das ist vielleicht die einzige Fähigkeit, die wir haben, die Gott nicht hat. Die Fähigkeit des Verdrängens. Gott verdrängt nicht. Er erlebt sozusagen den brutalen Schmerz von Milliarden Menschen ununterbrochen mit. Jetzt komme ich langsam zum Punkt. Irgendwann wird Gott sagen, oder irgendwann wird der Tag kommen, an dem er sagt, und jetzt ist es genug. Jetzt hört es auf. Irgendwann beendet Gott die Hölle auf Erden. Dieses Bild da oben, das ist so das Bild, was für Ungerechtigkeit und Krieg steht. Ich glaube, das ist aus dem Vietnamkrieg. Jedenfalls, wenn man Krieg googelt und Bilder, dann kommt gleich dieses Bild irgendwo. So dieses schreiende Mädchen, was irgendwie aus seiner zerstörten Heimat da davon rennt. Ich lese jetzt nochmal eine Bibelstelle vor, Malachi 3, Vers 19. Denn es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie loderndes Feuer brennt. Dann werden alle Bösen, die mich voll Übermut verachten, dahingerafft wie Stroh, das vom Feuer verzehrt wird. Nichts bleibt von ihnen übrig, weder Wurzeln noch Zweige. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Für euch aber, die ihr mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird euer Recht an den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die aus dem engen Stall auf die Weide gelassen werden. Jetzt kommt was Krasses. Dann werdet ihr alle zertreten, die sich gegen mich aufgelehnt haben. So mächtig sie gewesen sind, sie werden wie Staub unter euren Füßen sein an dem Tag, den ich herbeiführe. Das sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Vielleicht findet ihr das krass. Da tanzen Leute auf dem Staub der anderen. Ja, aber das die Unterdrückten und die Misshandelten irgendwann auf ihren Peinigern tanzen, das ist auch ein Bild von Hoffnung, finde ich. Und in dem Malachi-Text geht es nicht um die einen sind die das Richtige glauben und die anderen sind die das Böse glauben, sondern er redet von Gericht gegenüber denen, die das Böse tun. das Unrecht mit Füßen treten. Und er sagt, irgendwann kommt der Tag, wo die, die das Unrecht erleiden, tanzen werden. Im Hinnomtal wurden Kinder verbrannt. Und Gott sagt, irgendwann wird mein Feuer diesen grauenhaften Feuern ein Ende machen. Und es wird ein Tag der Freiheit und des Glücks für die Misshandelten sein. Aber es wird ein furchtbarer Tag für die Gewalttäter. Die Hölle, die Menschen hier auf der Erde erleben, die wird irgendwann enden. Irgendwann wird Gott die Zeit anhalten sozusagen und der Sache ein Ende machen. Weil er es nicht länger ertragen kann. Weil die Menschen nicht zur Besinnung kommen sozusagen. Und irgendwann, ich glaube, dass dann Leute, die anderen das Leben zur Hölle machen, irgendwann dann auch mal den Weg, diesen selbstgewählten Weg zu Ende gehen müssen. Und dass die, deren Leben die Hölle war, den Himmel erben. Jesus sagt das in den Bergpredigten. Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Also der Tag, an dem Gott etwas umdreht. Und insofern glaube ich, ja, Himmel und Hölle haben auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun, die Gott irgendwann durchsetzt. Nicht als Strafe, wie Sebastian sie fürchtet. Du hast so und so viel Sünden getan, deswegen folgen jetzt so und so viele Jahre Höllenstrafe. Was hätte Gott davon? Wer hätte etwas davon? Nein, aber Himmel und Hölle als zwei Endpunkte von Wegen, die Menschen gehen können, wenn sie wollen. Zwei logische Konsequenzen, wenn Gott dann irgendwann sagt, so und jetzt ist Schluss. Jetzt ist die Zeit der Entscheidung vorbei. So, das waren diese drei Dinge. Bin ich am Ende. Ich würde jetzt gerne noch irgendwas ganz Nettes sagen. Da sind nochmal die zwei Fragen, um die es ging. Für manchen von euch ist das heute, glaube ich, irgendwie harter Stoff. Mancher hat vielleicht jetzt so einen Hals. Vielleicht denkst du immer noch, wie kann man das glauben, was der Mann da vorne erzählt? Wie kann man an die Hölle glauben? Ich glaube nicht an die Hölle. Ich glaube an Jesus und an das Leben. Ich akzeptiere die Hölle. Weil eigentlich vieles von dem, was die Bibel sagt und was mein Glauben ausmacht, eigentlich ohne Hölle gar keinen Sinn machen würde. Und weil Jesus sie akzeptierte, davon ausging. Und dass jemand, das schwingt ja auch so ein bisschen mit, jemand, den ich mag, jemand, den ich schätze, vielleicht sogar jemand, den ich liebe, dass jemand auf dem Weg sein könnte, auf einem Weg, der ihn irgendwie am Ende nicht zu Gott führt, sondern in den Tod, das finde ich furchtbar, diesen Gedanken. Und darum wünschte ich mir wirklich, ich hätte nicht recht. Aber vielleicht ist das diese Furchtbarkeit, die Gott verspürt. Und vor allem, wir sollten uns hüten davor, zu meinen, wir hätten eine Ahnung davon, wer in welcher Richtung unterwegs ist. Wer auf das Leben und wer auf den Tod zusteuert. Jesus hat am schärfsten vor der Hölle gewarnt, die von sich glaubten, sie wären quasi im Himmel. Also, und einem Schwerverbrecher, mit dem er am Kreuz hingerichtet wird. Und der vielleicht nur eine einzige gute Entscheidung in seinem Leben trifft, nämlich die, Jesus nicht wie sein Kumpel da drüben zu verspotten. Mehr tut er eigentlich nicht. Er sagt nur, hey, wir hängen dir zurecht, der hat doch nichts getan. Zudem sagt Jesus, du und ich, wir beide werden heute noch im Himmel auf das Leben anstoßen. Er hat es nicht ganz so gesagt, aber so ähnlich. Amen.